Willkommen bei Radio Minghui, dem Podcast von Falun Gong Praktizierenden. Wir berichten aus erster Hand über die Verfolgung in China. Außerdem hören Sie bei uns persönliche Erfahrungsberichte aus aller Welt sowie Spezialbeiträge. In diesem Podcast hören Sie einen Spezialbericht mit dem Titel
Die Anti-Rechts-Kampagne hat begonnen. Die Tentakel des Kommunismus erreichen die USA. Die Anti-Rechts-Bewegung 1957 bis 1976 war von Mao Zedong als politische Verfolgungskampagne lanciert worden, die auf mehrere hunderttausend Intellektuelle ausgerichtet war. Doch die Folgeschäden gingen weit über das hinaus, was mit der Zahl der Opfer zum Ausdruck gebracht werden kann. Die Bewegung markiert den Beginn vieler weiterer Tragödien, wie die große Hungersnot 1959 bis 1961 und die Kulturrevolution 1966 bis 1976. Im Wesentlichen zerstörte sie ein für allemal den Mut der Intellektuellen, sich gegen die totalitäre Herrschaft der Kommunistischen Partei Chinas zu stellen. 30 Jahre nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und des Ostblocks fasst der Kommunismus in den USA zunehmend Fuß. Die KP Chinas definierte den Begriff der Rechten nur vage. Im Allgemeinen bezieht er sich auf jene, die gegen Linke sind, die den Kapitalismus bevorzugen, und auf jene, die gegen eine Kollektivierung sind. Am 6. Januar 2021 sicherten die Sozialisten ihre Position im Weißen Haus. Nachdem sie sich 4 Jahre lang bemüht hatten, Präsident Donald Trump zu attackieren und seines Amtes zu entheben, führen die linkslastigen Medien, Politiker und Unternehmen nun nach der Wahl eine Anti-Trump-Kampagne durch. Sehr viele Menschen, die sich einzig für ihre eigenen Interessen interessieren, können Trump und die traditionellen Werte, für die er einsteht, nicht akzeptieren und wollen zerstören, was Trump umgesetzt und erreicht hat. Die amerikanische Gesellschaft hat ihr Gleichgewicht verloren. Auf vielerlei Weise gleicht das, was zurzeit in den Vereinigten Staaten geschieht, den schmerzhaften Lektionen aus der Anti-Rechts-Kampagne, die vor über 60 Jahren in China stattfand. Beginn der Anti-Rechts-Kampagne. Bildungsabschlüsse aberkennen. Vor einem Jahrhundert, im Juli 1921, wurde die KP in China als Zweig der Kommunistischen Internationale, einem von der Sowjetunion kontrollierten Netzwerk, etabliert. Die Schlüsselführungskräfte kamen alle von den besten Universitäten Pekings und waren Feuer und Flamme für die kommunistische Ideologie. Die meisten überlebten jedoch die Brutalität der KP Chinas und deren interne Machtkämpfe nicht. Von den 13 Repräsentanten des ersten Nationalen Kongresses der KP Chinas kamen am Ende lediglich 2 zur Gründungszeremonie der Volksrepublik China im Jahr 1949. Fast alle anderen waren von der Partei aus verschiedenen Gründen als Feinde gebrandmarkt worden. In Amerika zeigte sich eine ähnliche Situation, wobei es hier etwas langsamer und gewaltlos vor sich ging. Unter dem Einfluss der KP Chinas wurden viele Elite-Universitäten zu Thinktanks und Bastionen des Sozialismus. Statistiken zeigen, dass Beamte der KP Chinas am liebsten einen Titel an der Harvard-Universität erwerben, um sich selbst damit in Szene zu setzen. Die Verbindungen zwischen dieser Uni und der KP Chinas sind so eng, dass viele sie als eine Parteischule des Zentralkomitees in Übersee bezeichnen. So wurde beispielsweise Anfang 2015 an der Harvard-Universität eine Rede zweier renommierter chinesischer Dissidenten, Tang Bao und Chen Guangchong, abgesagt. Man wollte sie nicht über Menschenrechtsverbrechen der Kommunistischen Partei Chinas sprechen lassen. Nachdem der Präsident Harvards am Vortag von einem Treffen mit KP-Führer Xi Jinping aus China zurückgekommen war. Im April 2020 berichtete das Magazin The Crimson darüber. Seit 2015 sind Kommunismus und Sozialismus den Menschen sehr vertraut geworden. Einige Reden von Beamten der Trump-Administration wurden 2020 untersagt. Im Januar 2021 forderten Harvard-Studenten in einer Petition, drei Trump-unterstützenden Regierungsbeamten ihre Diplome abzuerkennen. Sie erklärten, Trump-Anhänger würden sich weigern, das Wahlergebnis zu akzeptieren und würden Unruhen organisieren. Dabei verschwiegen die meisten großen Medien, dass ein pensionierter Militäroffizier mittels Gesichtserkennung der Firma XR Vision belegen kann, dass die beiden Personen, die sich am 6. Januar 2021 ihren Weg in den Senat gebahnt hatten, in Wirklichkeit Antifa-Anhänger waren. Verantwortlich für die Krawalle im US-Kapitol sind unter anderem John Sullivan von der Black Lives Matter-Bewegung und Aaron Mostovsky von der Antifa. Indem sie diesen Fakten keine Beachtung schenken, benutzten die Sozialisten den Vorfall als Angriff auf Trump und seine Unterstützer. Im Januar dieses Jahres erkannten auch die Lehigh-Universität und das Wagner College Trump die Ehrendoktorwürde ab. Es bleibt noch offen, ob dies rechtlich legitim ist. Unter dem Regime der KP Chinas sind solche diffamierenden Taktiken gang und gäbe. So verkleideten sich beim Studentenmassaker 1989 in China Soldaten als Zivilisten, um Militärfahrzeuge in Brand zu setzen. Auch der Selbstverbrennungsvorfall im Jahr 2001, der darauf abzielte, Falun Dafa für die sogenannte Selbstverbrennung verantwortlich zu machen, war inszeniert. Ebenso der durch Sympathisanten der KP Chinas gestellte Einbruch ins Pekinger Verbindungsbüro in Hongkong. Vergeltungsmaßnahmen gegen Trump-Unterstützer. Als Mao die Intellektuellen in der Anti-Rechts-Kampagne unterdrückte, bezeichnete er dies als eine offene Verschwörung. Unter dem berühmten Slogan »Lasst 100 Blumen blühen und 100 Denkschulen sich streiten« begrüßte Mao zunächst die unterschiedlichen Meinungen der Intellektuellen. Danach allerdings ließ er all diejenigen offen verfolgen, die es gewagt hatten, ihre Meinung zu sagen. In Amerika ist die Vergeltung noch direkter. Weil Sidney Powell und Lynn Wood sich für eine legitime Wahl einsetzten, erhielten sie mehrfach Morddrohungen. Ebenso Emily Murphy, Chefin der Allgemeinen Serviceverwaltung im Weißen Haus, welche Wahlresultate und neue Präsidenten verkündet. Die demokratische Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez schlug außerdem explizit vor, Trump-Unterstützer auf eine schwarze Liste setzen zu lassen. Als im Jahr 1949 die Kommunistische Partei in China die Macht an sich riss, verkündete sie, sie werde Demokratie und Freiheit in Ehren halten. Genau das Gegenteil trat ein, nachdem die Partei ihre Macht gefestigt hatte. Ähnlich verhielten sich die Sozialisten in den USA, die vorerst noch Redefreiheit zugestanden. Aber lange vor dem 20. Januar, dann waren Sidney Powell, Lynn Wood und Donald Trump bereits von den Hightech-Konzernen zum Schweigen gebracht worden. Auch die neue Welle der Amtsenthebungsbemühungen, die von Nancy Pelosi, der Sprecherin des Repräsentantenhauses, eingeleitet worden waren, fand mit ähnlicher Rücksichtslosigkeit wie im Kommunismus statt. Und bereits vor der Einweihungszeremonie am 20. Januar prüfte im Hintergrund die US-Nationalgarde in Zusammenarbeit mit dem Secret Service und dem FBI auf Anweisung von Beamten aus Washington D.C. jeden der 25.000 Reservisten. Die Nationalgarde führte zusätzliche Prüfungen in den eigenen Reihen durch, um potenzielle Extremisten auszusortieren. Diese Maßnahme folgte auf den Vorfall im Kapitolgebäude vom 6. Januar, bei dem Gefreite der Nationalgarde, die eigentlich selbst für die Strafverfolgung zuständig waren, verhaftet worden waren. Medien und Wirtschaft. Kurz nach der Amtseinführung ließ der neue Präsident Schlüsselpositionen in den Nachrichtenmedien ersetzen. Dazu gehören die Position des Vorstandsvorsitzenden der US Agency for Global Media, des Chefs und des stellvertretenden Chefs von Voice of America, des Direktors von Radio Free Asia und des Chefs für das Büro von Cuba Broadcasting. All diejenigen, die gehen mussten, waren entweder Trump-Unterstützer oder strikt gegen die KP Chinas. Voice of America ist in den letzten Jahren allmählich zu einem Sprachrohr der KP Chinas geworden. Trump hatte beinahe 4 Jahre gebraucht, um die Spitze von Voice of America im Namen der freien Welt zu ersetzen. In nur 2 Tagen machte der neue Präsident alles rückgängig. Sicherheitsbeamte zerrten den Chef von Voice of America, Robert Raley, gewaltsam aus seinem Büro. Auch Hightech-Konzerne und Unternehmen ergriffen Vergeltungsmaßnahmen oder bringen die Menschen gegen Trump auf. Zahlreiche Social-Media-Plattformen blockierten die Accounts von Donald Trump. Google, Apple und Amazon haben aufgehört, Parler zu unterstützen, eine App, die von Trump-Unterstützern verwendet worden war. Viele weitere Unternehmen, sowie der neue Bürgermeister von New York City, haben ihre Geschäftsbeziehungen zur Donald-Trump-Organisation beendet. Auch mehrere Banken haben sich dem angeschlossen und Trumps Konten geschlossen. Verschiedene multinationale Unternehmen wollen keine politisch motivierten Spenden mehr an Mitglieder des US-Kongresses vergeben, die eine faire Wahl gefordert hatten. Ein Mainstream-Nachrichtenmedium rief zu gemeinsamen Anstrengungen in Großunternehmen auf, keine Mitglieder und Unterstützer des Trump-Teams zu beschäftigen. Die Geschichte wiederholt sich. Diese Reihe von Ereignissen scheint überwältigend zu sein, ist aber bereits aus der Sowjetunion und dem kommunistischen China bekannt. In beiden kommunistischen Staaten ist im Zuge weiterer politischer Kampagnen schließlich jeder zu einem Opfer des totalitären Regimes geworden. Im Juli 1918, einige Monate nach der Oktoberrevolution im Jahr 1917, wurden Zar Nikolaus II. Und seine 10-köpfige Familie durch die Bolschewiken hingerichtet. Auch die internen Konflikte waren gnadenlos. Als Wladimir Lenin krank wurde, bildeten Josef Stalin, Lew Kamenjew und Grigori Sinowjew die oberste Führungsriege. Stalin entfernte Leo Trotzki aus seiner Position, nahm seine Unterstützer ins Visier und ließ ihn 1940 durch Geheimagenten ermorden. Dieses Vorgehen setzte sich dann in China fort. Obwohl die KP Chinas von sich selbst behauptete, ein starker Verfechter der Demokratie zu sein, tötete sie während der Kampagne zur Unterdrückung der Konterrevolutionäre zwischen 1950 und 1951 etwa 5 Millionen Anhänger der Kuomintang-Regierung. Durch den großen Sprung nach vorn, die Anti-Rechts-Bewegung, die Kulturrevolution und das Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens hat die KP Chinas die Menschen wirtschaftlich, ideologisch, kulturell und politisch unterdrückt. Als im Jahr 1999 die Verfolgung von Falun Dafa begann, erreichten die Strategien der KP Chinas noch nie dagewesene Ausmaße. Falun Dafa ist eine friedliche Meditationspraktik für Körper und Geist. Sie beruht auf den Prinzipien Wahrhaftigkeit, Güte und Nachsicht. Trotzdem befahl der ehemalige Vorsitzende der KP Chinas, Jiang Zemin, den Ruf der Praktizierenden zu zerstören, sie finanziell zu ruinieren und sie physisch zu vernichten. Mit Überwachungstechnik und modernster Big-Data-Technologie hat die KP Chinas die Verfolgung von Falun Dafa-Praktizierenden und ihren Angehörigen auf alle Lebensbereiche ausgeweitet. Auf ihre Arbeit, ihre Bildung, ihr Leben, das Einkaufen und das Reisen. Zudem wurde eine sehr große Anzahl von Praktizierenden aufgrund ihres Glaubens verhaftet und eingesperrt, wo sie bis zum heutigen Tag körperliche Folter und psychischen Missbrauch erleiden. Am 1. Mai 2015 verkündete Chinas oberstes Gericht, dass alle Fälle und alle Klagen angenommen werden. Aufgrund dieser Ankündigung sandten über 200.000 Praktizierende Strafanzeigen gegen Jiang Zemin an das oberste Gericht und die Staatsanwaltschaft, da Jiang den Befehl zur Verfolgung von Falun Gong gegeben hatte. Die Beamten überstellten jedoch Zehntausende dieser Fälle an die lokalen Beamten, was dazu führte, dass viele Praktizierende verhaftet und schikaniert wurden. Manche wurden zu Gefängnisstrafen verurteilt oder starben an den Folgen von Folter. Neue Initiativen des Weißen Hauses gegen amerikanische und traditionelle Werte. Wie andere internationale Organisationen ist auch die WHO von der KP Chinas unterwandert. Das wurde in dem unsachgemäßen Umgang mit der Coronavirus-Pandemie im vergangenen Jahr deutlich. Obwohl die WHO jedes Jahr 500 Millionen Dollar Steuergelder erhält, half sie der KP Chinas, die Epidemie zu verschleiern, wodurch diese sich rasch in der gesamten Welt ausbreiten konnte. Trump ließ die USA aus der WHO austreten. Am 20. Januar verkündete der neue Präsident, dass die USA der WHO wieder beitreten werden und dass Anthony Fauci, sein leitender medizinischer Berater, der Vorsitzende der US-Delegation im Vorstand der WHO sein wird. In einer anderen Durchführungsverordnung stornierte er Trumps Verbot von ausländischen Geräten, die eine Bedrohung für die elektrische Versorgung und andere elektrische Zusammenhänge und damit eine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellen. Ein zuvor erschienener Artikel im Wall Street Journal enthüllte, eine Überprüfung der nationalen Sicherheit habe gezeigt, dass China und Russland dazu fähig seien, den Betrieb von öffentlichen Strom- und Gasleitungen zumindest temporär zu unterbrechen. Trump hatte sein Verbot erteilt, um dies zu verhindern. Am 21. Januar wurden auf der Website des neuen US-Außenministeriums diverse Beiträge entfernt. So zum Beispiel zur 5G-Sicherheit, Gefahren durch das kommunistische China, illegale Einwanderung, Gefahren durch den Iran, Wiederherstellung der Demokratie in Nicaragua und die Krise in Venezuela. Eine weitere Durchführungsverordnung befasst sich mit der Prävention von Diskriminierung in Bezug auf die sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität. Nancy Pelosi, die Sprecherin des Repräsentantenhauses, schlug vor, Begriffe wie er, sie, Vater, Mutter, Sohn, Tochter und so weiter im nunmehr 117. Kongress nicht mehr zu verwenden. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird die neue Administration mit weiteren Maßnahmen aufwarten, um Trumps Bemühungen der letzten 4 Jahre umzukehren. Vor Sonnenaufgang ist es am dunkelsten. Innerhalb von 2 Tagen. Nachdem der neue Präsident sein Amt angetreten hatte, wurde Trumps Politik unter dem Schlagwort America First zu den Akten gelegt. Stattdessen propagieren die neue Administration und die Sozialisten den Globalismus, Progressivismus und die Gleichmacherei. Das Verhalten der neuen Administration in Bezug auf das KP-Regime Chinas wird geradezu im Gegensatz zum strengen Vorgehen der Trump-Administration stehen. Karl Marx bezeichnete den Kommunismus und den Sozialismus als eine Wissenschaft. Historiker wie Paul Johnson und Arnold Toynbee fanden dies kindisch und nutzlos. Unglücklicherweise hat sich das in den USA erneut bestätigt. Vom obersten Gerichtshof der USA, dem Kapitol, dem Weißen Haus bis hin zur Wall Street, den Hightech-Unternehmen und den Nachrichtenmedien haben die Menschen Glauben, Freiheit und Moral über Bord geworfen. Ganz egal, wie gut eine Ideologie erscheinen mag, ohne Glauben, ohne Freiheit und ohne Moral wird sie im Laufe der Geschichte zum Schluss nicht bestehen können. Was heute in den USA geschieht, bietet uns allen die Gelegenheit, das Wesen der KP Chinas, des Kommunismus und des Sozialismus zu erkennen.
Sie hören Radio Minghui, den Podcast von Falun Gong Praktizierenden. Das war unser heutiger Spezialbericht. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Beiträge aus China und aller Welt finden Sie auf unserer Website de.minghui.org.